Wir haben begonnen zu lesen in Kapitel 12, Vers 24, weil Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, hier einen Einschnitt markiert hat. Diejenigen, die schon früher da waren, als wir die Apostelgeschichte durchgenommen haben, wissen, dass wir von Lukas selber eine Einteilung finden in 6 Abschnitte. Und immer wieder kommt dieser Refrain, dass das Wort Gottes wächst und sich vermehrt. Und dieser Vers kommt ja ganz überraschend. Kann jemand mal lesen, noch den vorhergehenden Vers? Vers 23, Peter vielleicht.
Alsbald aber schlug ihn ein Engel des Herrn darum, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern gefressen verschied er.
Jawohl. Also hier finden wir das Ende von diesem König Herodes und gleich als Folge das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Was ist der Zusammenhang? Es ist nicht ein direkter Zusammenhang, sondern hier macht Lukas wieder eine allgemeine Bemerkung. Und seit hier beginnt nun ein neuer Abschnitt. Und nun, dieser neue Abschnitt dauert bis Kapitel 16, Vers 5. Wo auch wieder ganz allgemein gesagt wird, und das als Abschnittmarkierung. Peter, lies noch, du hast nicht viel gelesen.
Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahlen.
Jawohl. Also 6 Abschnitte gibt es durch die ganze Apostelgeschichte. Und jeder dieser Abschnitte hat ein bestimmtes Thema. Das Thema in diesem neuen Abschnitt heute, das ist das Heil Gottes, die Rettung Gottes. Nur so als Stichworte, wir haben gelesen in Vers Kapitel 13, Vers 26, von dem Wort dieses Heils und schon vorher in Vers 23, dass Jesus gesandt worden ist als Erretter, und diese Thematik zieht sich hindurch, also bis Kapitel 16, Vers 5. Man könnte sich fragen, ja, aber wenn Lukas hier das Thema Errettung besonders behandeln will, warum hat er das nicht schon viel früher getan? Und er hat das auch schon getan, wenn wir denken an Kapitel 4, Vers 12. Das ist ein Kernvers. Wer liest Kapitel 4, Vers 12?
Das ist der Stein, der für euch den Bauleuten zum Eckstein, der von euch den Bauleuten für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist.
Und jetzt kommt's, ja?
Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn auch kein anderer Name unter
ist unter dem Himmel,
als ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.
Jawohl. Also, das Heil wird natürlich schon früher verkündet, das Thema. Aber hier nun in diesem Abschnitt, also einer ganz neuen Perspektive. Wir haben gesehen, wie in den Kapiteln 1 bis 12 das Christentum und das Judentum immer wieder in Konflikte kommen, an verschiedenen Punkten. Und jetzt hier ab Kapitel 13 kommt der Konflikt im Blick auf das Heil. Und zwar waren es ja früher hauptsächlich, in früheren Kapiteln hauptsächlich Juden, die zum Glauben gekommen sind. Und das hat in dem Sinn im Blick auf das Gesetz keine besonderen Fragen gestellt. Aber jetzt sehen wir hier Antiochien, die übrigens die Ausgangsversammlung wird für die Weltmission. Und das ist eine Versammlung von Heidenchristen. Und da stellte sich die Frage, ja, wie steht dann das Verhältnis zwischen dem Heil in Christus und dem Halten des Gesetzes? Für die Juden war das kein Problem, denn die haben alle ihre Kinder weiterhin beschnitten, die haben die Tora, das Gesetz, weiterhin beobachtet, Und sie wussten, durch Glauben an Christus sind wir gerettet. Und jetzt kommt eben diese neue Situation, immer mehr Heidenchristen, und die beobachten das Gesetz nicht. Und da stellt sich dann die große Frage, können die überhaupt errettet sein, wenn sie das Gesetz Mose nicht beachten? Das kommt dann sehr deutlich in Kapitel 15 an die Reihe. Wer liest Kapitel 15, Vers 1?
Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden.
Jawohl, und dann wird im Folgenden, in einer langen, ausführlichen Diskussion, wird diese Frage geklärt, dass also das Einhalten des Gesetzes Moses überhaupt nichts zu tun hat mit der Errettung und dass alle Heidenchristen errettet werden ohne das Gesetz Mose und dass sie auch nicht das Gesetz Mose beobachten dürfen. Sogar so weit. Aber das kommt also so spät, weil erst jetzt dieser Konflikt so richtig aufbricht. Ja, was denn mit den Heidenchristen? Wir haben auch gesehen in den vergangenen Kapiteln, wie Jerusalem als das ursprüngliche Zentrum, geografische Zentrum der Heilsgeschichte, wie das zunehmend an Bedeutung verloren hat. Wir haben gesehen, Kapitel 1, Vers 8, wie der Herr Jesus das Weltmissionsmandat gegeben hat, dass die Jünger evangelisieren sollen, anfangen von Jerusalem, zweitens in Judäa, drittens Samaria, viertens bis ans Ende der Erde. Also der Ausgangspunkt war die auserwählte Stadt Gottes, Jerusalem. Aber jetzt, wo wir ab Kapitel 13 nun den Aufbruch in Richtung bis an die Enden der Erde finden, bis jetzt haben wir gefunden Jerusalem, Judäa, Samaria, und jetzt kommt der Aufbruch an die Enden der Erde. Da verliert Jerusalem ganz ihre zentrale Bedeutung. Und die Ausgangsversammlung ist also Antiochien. Und wir wollen uns mal zunächst kurz mit diesen ersten drei Versen beschäftigen von Kapitel 13. Worum geht es in diesen drei Versen? Einen kurzen Titel, wie kann man es umschreiben?
Aussendung.
Aussendung. Ja, würdest du nicht sagen Berufung?
Beides.
Ja, ist eine provokative Frage. Also überleg dir gut, was du sagst. Du darfst mir danach provokativ fragen, ja? Gut. Ja, ist das wirklich die Berufung von Paulus, von Saulus?
Sagt ja Vers 2 am Ende.
Ja? Was heißt es dort?
Bitte?
Was heißt es dort am Ende von Vers 2?
Sondert mir aus.
Aber die Berufung ist doch dann schon geschehen.
Ja, es ist eine Vergangenheitsform, nicht?
Also doch Aussendung.
Ja. Aussendung? Wo haben wir die Berufung? Gut, darauf wird verwiesen, ich habe sie berufen. Aber wo haben wir die Berufung in der Apostelgeschichte von Paulus? Kapitel 9, jawohl, in der Bekehrungsgeschichte. Welchen Vers schlägst du vor?
15.
Jawohl, liest jemand?
Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, zum Wohle von Nationen, als Könige und Söhne Israels.
Jawohl, also aus dieser Zeit wusste Saulus, dass er diese Berufung hatte, einmal weit zu den Nationen zu gehen. Aber die eigentliche Aussendung für dieses Missionswerk, die findet nun statt hier in Kapitel 13. Also das ist wichtig, diese Unterscheidung, jawohl.
Aber nicht jedes Mal neu zu einem Werk auch berufen werden, eine Grundberufung in Kapitel 9 bei Paulus und später ja. Immer wieder eine Berufung zu irgendwelchen bestimmten Dingen.
Ja gut, das ist dann vielleicht jetzt eine Definitionsfrage. Was ich meinte mit Berufung ist, dass er einen klaren Auftrag hatte. Er wusste um den Auftrag für die Weltmission. Der hatte er schon früher. Und jetzt kommt der Moment, wo er nun auch wirklich da ans Werk geht.
Aber das ist möglich, dass man
ja, sicher.
Heute zu einer Sache und morgen zu einer anderen Sache.
Natürlich, natürlich. Und ich meine, das sieht man ja dann auch im Verlauf der Missionsreisen, wie der Apostel Paulus immer wieder plötzlich eine neue Führung bekommt, wo er hingehen sollte. Oder auch zum Beispiel der Ruf, komm herüber zu uns nach... Und hilf uns. Also es war auch wieder ein Ruf Gottes, eine Berufung für dort und dorthin. Aber prinzipiell, er hatte also bereits die Berufung für den Missionsdienst und jetzt geht er eigentlich an dieses Werk.
Eine Frage, kann ja. man sagen, zwischen seiner Bekehrung
ja.
und dieser ersten Missionsreise, wie viele Jahre das da dazwischen sind?
Ja, das kann man ungefähr sagen. Also wir sind hier in Kapitel 13 ungefähr im Jahr 45 und seine Bekehrungsgeschichte, die fällt etwa in die Zeit etwa 8 Jahre früher. So ungefähr, ja? Also ungefähr 8 Jahre liegen dazwischen. Also sind auch diese 3 Jahre zum Beispiel drin, die Paulus im Galaterbrief erwähnt, wo er dazwischen noch in Arabien war. Und es ist zum Beispiel auch das Jahr drin, wo er gedient hat in Antiochien, hat einen Lehrdienst getan. Also das sind doch einige Jahre, die dazwischen liegen. Also wir unterscheiden zwischen Berufung und Aussendung. Und diese beiden Dinge müssen nicht zeitlich eben zusammenfallen. Da kann auch eine Zeit dazwischen liegen. Ist sicher auch das Normale, denn die Zeit dazwischen ist die Vorbereitung auf den eigentlichen großen Auftrag. Jetzt zweite Frage. Wer sendet aus?
Der Heilige Geist.
Wo steht das? Vers 2. Der Heilige Geist spricht und noch deutlicher. Noch deutlicher, Vers 4. Ja, wer liest?
Sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist, die gingen hinab.
So. Jawohl. Also ganz klar, der Heilige Geist sendet aus. Aus welchem Grund ist das sicher eine ganz wichtige Belehrung? Der Heilige Geist sendet aus. Wer könnte denn sonst noch aussenden? Wer käme noch in Frage?
Und die Versammlung?
Jawohl, die ja hier ganz in Verbindung steht mit dieser Aussendung, aber deutlich, die Gemeinde, die Versammlung sendet nicht aus. Das ist der Heilige Geist. Und es sind auch nicht einzelne Brüder aus der Versammlung, die aussenden, auch das nicht, sondern ganz klar der Heilige Geist. Was macht aber die Versammlung?
Bestätigt das.
Wodurch?
Indem sie die Hände auflegen.
Jawohl. Was bedeutet Handauflegung?
Eins machen.
Wie kann man das erklären, wie kann man das zeigen, dass Handauflegung Einsmachung bedeutet?
Beim Sündopfer.
Ja, sehr gut, beim Sündopfer nämlich.
Es wurden die Hände auf das Tier des Opfers gelegt, 5. Mose 16.
Jawohl. Und warum sieht man jetzt das als Identifikation, dass das Einsmachung
Weil
ist?
Weil damit die Sünde übertragen wurde und hinterher dieses Sündopfer hinausgeschickt wurde in die Wüste.
Ja, also das... Die Handauflegung bewirkte, der Schuldige übergab seine Schuld auf das unschuldige Tier, das nicht sterben sollte. Und schlussendlich, wer stirbt? Das Opfer. Und nicht derjenige, der die Hand aufgelegt hat. Also durch Handauflegung geschah eine Identifikation und da sogar eine symbolische Übertragung.
Sehen wir das auch beim Brandopfer?
Ja, natürlich. Dort aber umgekehrt, überträgt durch die Einsmachung nicht der Schuldige Schuld aufs Opfer, sondern das Opfer überträgt seine Wohlgefälligkeit vor Gott auf den Opfernden. Ja, Andreas?
Wo steht denn hier, dass die Versammlung das bestätigt?
Ja, dir fehlt der Ausdruck Versammlung? Ja. Oder was stört dich?
Nein, der Brief steht ja da, aber hier besteht ja nicht die Versammlung.
Nein.
Hier sind ja Lehrer und Propheten.
Ach so, du denkst, dass eventuell gar nicht die ganze Versammlung hier zusammen war? Ja, steht nicht da. Aber es wird doch gesagt, es waren aber in Antioch in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer. Und die fasten da zusammen, nicht? Du denkst, dass die ganz allein da zusammen waren? Nur diese Lehrer? Ja? Wieso? Natürlich. Aber wenn Lukas schon sagt, es waren in der dortigen Versammlung diese Propheten und Lehrer, dass er die Versammlung dann speziell noch erwähnt, wenn das so ein Sondertreffen gewesen wäre von diesen paar Propheten und Lehrer.
Aber ich denke das deswegen, weil dort steht, dass zwei, während sie aber dienten und fasteten. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dortige Versammlung dient und fastet, sondern es geht um Diener, Dienen und Fasten. Und deswegen ist das hier auch eine ganz große Ausnahmesituation, so denke ich jetzt einfach mal, eine ganz große Ausnahmesituation, die nicht zu einer regulären Sache werden kann.
Ja, aber gut, ich meine das Dienen, das ist ja das Wort Latroio, Dienen als Priester. Und wir haben ja das allgemeine Priestertum, also das könnte gut sein, dass da die ganze Versammlung eben dem Herrn als Priester, als Anbeter und nicht nur Anbeter, auch als Beter gedient hat. Aber erzähl nur weiter. Du hast sicher etwas im Sinn, nicht?
Ja.
Ja? Doch. Wir sind gespannt.
Also, der Heilige Geist spricht, sondert Men und Barnabas und Saulus. Wenn es die Versammlung wäre, dann würde die Versammlung aussondern, auch wenn das nicht das gleiche Wort wie in Vers 4 steht, ich glaube es ist Apollio, nicht? Das andere ist Ekpempo, also in Vers 4. Also dann wäre es tatsächlich so, dass die Versammlung einen Bruder aussondert zu einem Dienst, zu dem der Heilige Geist sie befähigt hat. Und das glaube ich eben nicht, sondern es ist immer der Heilige Geist, der grundsätzlich aussendet. Und hier ist es eine Ausnahmesituation ganz besonders. Und deswegen steht hier, denke ich mir so, dass diese Lehrer und Propheten, die hier dienten und fasteten, in diesem besonderen Fall aussondern. Mhm. Aber ich möchte das jetzt aussenden,
meinst du? Nein, aussondern. Er macht den Unterschied zwischen den Wörtern. Aber was heißt aussondern? Das heißt, dass sie sich schlussendlich jetzt von ihm lösen und trennen. Also es ist gar nicht irgendwie etwas eine großartige, offizielle, autoritative Sache, sondern sie müssen jetzt gewissermaßen diese beiden Männer, die so nützlich waren dort in der Versammlung in Antiochien, die müssen sie jetzt aufgeben. Und das ist ja vielleicht auch der Punkt, dass man sich zu sehr an gewisse begabte Brüder klammert und die nicht hergeben möchte, wenn der Herr sie für andere Aufgaben berufen hat. Das ist ein Problem, nicht? Mit deiner Berufung nach Afrika und die Versammlung sagt, ach, wir hätten dich so nötig, warum gehst du? Ja, ich muss. Da müssen sie ihn aussondern, nicht? Hergeben. Aber wir können ja vielleicht so verbleiben. Jedenfalls wird das nicht ganz ausdrücklich gesagt, dass da die ganze Versammlung zusammen war. Es wäre durchaus denkbar. Aber was auch ganz klar ist, dass nicht die Versammlung eben die Aussendung gemacht hat, sondern der Heilige Geist. Wenn wir vielleicht noch etwas lesen in Kapitel 14, ist es noch wichtig, wenn sie zurückkommen nach Antiochien, 14, Vers 26. Wer liest?
Und von dannen segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werke, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hatte.
Jawohl. Also auch da kommen sie jetzt zurück, wieder zum Ausgangsort. Jetzt könnte man sagen, ja, es wird nicht gesagt, die Versammlung hat sie dem Werk der Gnade Gottes befohlen, sondern es heißt einfach, wo sie befohlen worden sind. Aber es kommt automatisch die ganze Versammlung zusammen, weil sie eben hinter dieser Arbeit stehen und daran interessiert waren. Und dann bei zweiten, noch eine weitere Stelle, Kapitel 15, Vers 40, wo Paulus auf die zweite Missionsreise geht. Wer liest?
Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen.
Ja, also jetzt für die zweite Reise heißt es einfach von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Auch nicht mehr speziell von Lehrern und Propheten, sondern von den Brüdern. Wobei wichtig ist, Brüder im Neuen Testament bedeutet, ist oft meistens gleichbedeutend mit Geschwistern auf Deutsch. Auf Griechisch gibt es den Ausdruck Geschwister nicht. Und darum heißt Brüder, kann heißen Brüder im engsten Sinn oder dann eben auch Geschwister. Also von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen, kann auch heißen von den Geschwistern der Gnade Gottes befohlen. Ja?
Bitte? Ich habe noch eine Frage, vielleicht kannst du etwas sagen über das Fasten in Vers 2 und Fasten in Vers 3.
Darf ich noch dazu dem Thema noch etwas vorwegnehmen? Die Frage bleibt doch irgendwo offen, ob es jetzt die ganze Versammlung war oder Propheten und Lehrer. Das spielt eigentlich auch überhaupt gar keine Rolle, sondern entscheidend ist, dass nicht die Versammlung eben aussendet, aber auch nicht Propheten und Lehrer aussenden, sondern wirklich der Heilige Geist. Und das wird jetzt als Schwerpunkt festhalten.
Ja, sehr gut, Reinhold. Und eben das, man aber doch sieht, wie die Geschwister diese Aufgabe unterstützen und sich dahinter stellen. Das ist einfach der Normalfall. Wird aber nicht jetzt hier als Lehre hingestellt, dass man keinen Dienst tun kann, wenn das nicht der Fall ist. Das ist ganz deutlich. Denn wir sehen, gerade im Blick auf die zweite Missionsreise, Paulus und Barnabas kommen ja entzweien sich ja. In Kapitel 15 am Schluss. Und es gibt den Eindruck, dass die Brüder am Ort, dass sie den Standpunkt von Paulus vertreten haben. Es heißt nämlich, wir können das dazu nehmen, es gab ja diese Entzweiung, weil Barnabas wieder Markus mitnehmen wollte. Paulus wollte das auf keinen Fall. Das führt zu einer Erbitterung und dann einer Trennung. Jetzt Kapitel 15, Vers 39 am Schluss heißt es, dass dann Barnabas Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Und jetzt liest jemand Vers 40.
Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen.
Jawohl. Was auffällt beim aufmerksamen Lesen. Paulus wird von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Bei Silas sagt es Lukas nicht. Das könnte ein Hinweis sein, dass die Geschwister am Ort mit Paulus übereinstimmten. Aber, was man als wichtige Lehre daraus nehmen kann, sie haben Barnabas nicht gehindert, seine Wahl zu treffen und diesen Dienst auch auszuführen. Sie haben ihn gehen lassen. Das ist seine Verantwortung. Die hätten ja sagen können, ja, dieser eigensinnige Mann und so, und das zeigt das Böse an ihm und so weiter. Und die hätten alles kaputt machen können. Haben sie nicht gemacht. Die haben ihn einfach gehen lassen. Aber der Normalfall muss doch einfach der sein, dass wenn der Heilige Geist so deutlich beruft und dann auch aussendet, dass man das einfach unterstützt von Herzen. Aber in der Praxis ist das eben nicht immer so ganz klar, wie wir dann später sehen bei Barnabas Paulus, als sie in zwei kamen. Jetzt wurde noch eine Frage gestellt betreffs des Fastens, nicht? Worauf geht die Frage mit dem Fasten hinaus?
Wir haben klar und deutlich gesagt, dass also nicht die Versammlung aussandte, sondern dass einige Brüder klar wurden, dass der Heilige Geist die zu diesem Dienst berufen hatte. Ich habe gedacht, dass die Bedeutung sicherlich in Verbindung mit dem ist, wie sie sich verhalten in dieser Situation, dass sie fasten, Konzentration, Hinwendung, Dienst und Gebet und dann Übereinstimmung.
Jawohl. Also, es kam ja eigentlich bei diesem intensiven Fasten, kam es schlussendlich dazu, dass der Heilige Geist sich so deutlich äußerte. Das muss man nicht so verstehen, dass plötzlich eine Stimme unter diesen Brüdern zu hören war, aus dem Himmel, sondern da waren eben Propheten und Lehrer beieinander. Also ein Prophet hat durch den Heiligen Geist dieses prophetische Wort gesprochen, sondert mir nun aus. Also offensichtlich bewegte irgendwie etwas diese Geschwister ganz intensiv, dass sie beteten, das meint das Dienen, beteten als Priester und fasteten, und das führte dazu, dass der Heilige Geist diesen Auftrag nun ganz deutlich machte im Blick auf Paulus und Barnabas. Und dann eben ein zweites Fasten, nochmals, Vers 3. Also sie waren sich der Bedeutung dieser Aussendung tief bewusst und nochmals ein ganz intensives Beten und Flehen für diese erste offizielle große Weltmissionsreise.
Darf ich mal fragen, bitte,
ja,
ob der Text den Unterschied hergibt, nicht weil sie fasteten, ist das geschehen, sondern während? Oder ist das ein Unterschied, den ich reinlese?
Ja, ich meine, der Text sagt einfach, während sie das getan haben, hat der Heilige Geist es deutlich gemacht. Jetzt, der Text sagt nicht, weil.
Weil manche sagen, wenn wir genügend beten oder fasten, dann wird das und das geschehen. Das kann man also hier nicht rausnehmen.
Ja, was man sicher sieht, ist, dass Gott auf dieses intensive Flehen und Beten, dass er dann auch geantwortet hat. Und ich meine, wenn in wichtigen Entscheidungsfragen, wenn wir zu Überzeugung kommen, eben, dass wir nicht mehr normal einfach so gewohnheitsmäßig beten, sondern wirklich intensiv flehen, dann können wir auch gewiss sein, das ist Gott wohlgefällig. Beten und intensives Beten von Herzen ist Gott wohlgefällig. Das denken wir an die Stiftshütte, an den Tempel. Der Wohlgeruch, den der Priester verbrannte am Räucheraltar, dieses spezielle Rauchwerk, das niemand nachmachen durfte. Wovon spricht das?
Gebet der Heiligen.
Von den Gebeten der Heiligen. Das lehrt uns prinzipiell, Gott hat Freude, hat Wohlgefallen an den Gebeten der Heiligen. Und wenn Gläubige intensiv beten und flehen, das ist für Gott ein Wohlgeruch. Und das ist auch mit Verheißung verbunden. Und hier sehen wir, dass der Herr umso klar in dieser Situation Wegweisung gegeben hat.
Zu dem Wort Fasten.
Ja.
Was bedeutet es jetzt hier in diesem Zusammenhang? Heißt es Nahrungsmittelentbehrung hier an dieser Stelle in Verbindung mit Jesaja 58?
Ja, Jesaja 58 zeigt natürlich eben Fasten, das muss. Ja, das soll nicht etwas einfacher, etwas rein Äußerliches sein. Jesaja 58 zeigt eigentlich die innere Haltung, die beim Fasten für Gott wohl angenehm ist. Es ist nicht das Fasten an sich. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Und auch hier geht es, natürlich haben sie sich da der Nahrung enthalten und intensiv zusammen gebetet. Aber es ist nicht dieses Äußere, die Enthaltung an sich, sondern die innere Einstellung, das innere Rufen und sich ausrichten nach dem Herrn, das hat eben auch Gottes Antwort zur Folge gehabt. Gut, jetzt gehen wir weiter. Ja, bitte.
Nochmal zu dem Aussenden. Ich meine, Vers 4 sagt eindeutig, dass der Heilige Geist ausgesandt hat. Aber können wir denn auch sagen, wenn man es auch ein bisschen erklären möchte, der Heilige Geist hat ausgesandt durch Propheten und Lehrer? Können wir das so sagen? Ich meine, wie hat der Heilige Geist gesprochen? Wir haben gerade gehört, keine hörbare Stimme vom Himmel, sondern durch Menschen doch ausgesprochen.
Jawohl, genau.
Wir nun aus, oder?
Jawohl, genau.
Das ist also haargenau richtig.
Ja.
Das heißt, rein menschlich betrachtet, wenn einer dazugekommen wäre, der würde sagen, das haben diese Leute da gemacht. Die haben die ausgesondert.
Gut, aber das war natürlich nicht ein... Das war nicht irgendwie die Meinung von einem Mann da, sondern der konnte wirklich sagen, so spricht der Heilige Geist. Also das ist der wesentliche Unterschied. Und das war natürlich ein beglaubigter Prophet. Das war nicht jemand, der jetzt zum ersten Mal etwas prophetisch gesprochen hatte. Und so war für alle da deutlich, das ist der Heilige Geist, der da aussendet. Noch zur Handauflegung. Man hat ja diese Stelle genommen, unter anderem als Begründung für die Ordination. Und die Begründung also, einen Dienst für Gott, den kann man erst tun, eben durch Ordination und Handauflegung. Jetzt aber können wir gerade anhand dieser Stelle zeigen, dass die Stelle genau das Gegenteil beweist. Nämlich wie?
Die waren ja schon ausgesondert und ausgesendet und dann bekamen sie die Hände aufgelegt.
Ja gut, man kann sagen, ja, das war jetzt eben die, sie haben da jetzt den Aussendungsruf bekommen und durch die Ordination wurde nun die Voraussetzung geschaffen, um diesen Dienst zu tun.
Ja, war die Voraussetzung nicht die Anordnung vom Heiligen Geist?
Ja, schon. Aber eben, dass die zusätzliche sichtbare Handauflegung als Ordination, das war noch notwendig.
Ach so.
Wird gesagt. Aber schauen wir mal zurück in Kapitel 11. Vers 26. Da kommt Saulus nach Antiochien und dann heißt es, Vers 26... Wer liest?
Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden.
Also, was hat Paulus gemacht hier, Saulus, ein ganzes Jahr lang? Er hat ja einen Lehrdienst getan in der Gemeinde in Antiochien und das eben vor dieser Handauflegung. Also, diese Handauflegung, das war einfach das reine Zeichen, wir stehen jetzt hinter diesem neuen Weltmissionsauftrag. Aber es war nicht eine Voraussetzung überhaupt für einen Dienst. Paulus hatte schon längst gedient und brauchte dazu überhaupt keine Handauflegung für diesen Dienst. Gut, jetzt kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Es fällt auf, wenn man genau liest, Lukas erwähnt verschiedene Stationen, Seleucia, dann Zypern, dann kommen sie nach Salamis und man beachte, er verkündigte in den Synagogen, in der Mehrzahl, das Wort Gottes, wird überhaupt nichts erzählt, was er da verkündigt hat. Und erst in Vers 6 kommen wir dann auf die Insel, zu dieser Inselstadt Paphos. Und dort erzählt nun Lukas, was geschehen ist. Also das zeigt uns, für Lukas ist es nicht wichtig, dass er alles erzählt, was Paulus auf seiner Missionsreise, auf seinen Reisen erlebt hat, sondern es sind ganz bestimmte Ereignisse, die er herausnimmt. Und wir werden gleich sehen, er hat die auch in der Apostelgeschichte so angeordnet, nach einem ganz bestimmten Muster. Wir werden das später noch sehen, dass dieser Abschnitt hier von Kapitel 12, 24 bis Kapitel 16, Vers 5, zerfällt in 8 Abschnitte eigentlich. Und so, dass eigentlich 4 und 4 sich genau spiegeln. Und so sehen wir dann, werden wir noch sehen, wie also dieser Abschnitt hier sich denn genau wieder mit einem späteren Abschnitt spiegelt, inhaltlich. Also Lukas hat ganz genau das Material ausgewählt, das er erzählt, und hat dabei immer ganz besondere Absichten. Jetzt in dieser Geschichte sehen wir also, das Wort Gottes kommt zu einem Heiden namens
Jesus.
Nein, das war ein Jude.
Sergius Paulus, der Prokonsul.
Jawohl, also Paphos, das war das Zentrum der römischen Verwaltung auf dieser Insel. Da gab es einen Prokonsul und der wollte das Wort Gottes hören. Und die Rolle dieses Juden ist hier welche? Was macht der Jude?
Er war ein Magier, ein Zauberer.
Ja, und was tut er?
Er lehrte verkehrte Dinge.
Weiter, noch schlimmer.
Er wollte ihm den Glauben nehmen.
Wollte auch den Prokonsul um jeden Preis vom Glauben abbringen. Und dann kommt als Strafe was über den Juden? Blindheit. Für wie lange?
Eine Zeit lang.
Also nicht für das ganze Leben. Eine Zeit lang. Und er tappt im Dunkel, in der Finsternis, und der Prokonsul
kommt zum Licht.
Jawohl, glaubt und staunt. Worüber staunt er? Über das Wunder, oder?
Staunt über die Lehre des Herrn.
Ja, das ist noch interessant. Staunt über die Lehre des Herrn. Und er hatte auch den Wunsch, nicht Wunder zu sehen, sondern er wollte das Wort Gottes hören. Vers 7. Begehrte das Wort Gottes zu hören. Und am Schluss staunt er über die Lehre des Herrn. Nun, Lukas hat eine besondere Absicht mit diesem Abschnitt, mit dieser Geschichte. Er zeigt uns nämlich etwas heilsgeschichtlich Bedeutsames. Das, was wir in Römer 9 bis 11 von Paulus entfaltet finden. Paulus zeigt, dass das jüdische Volk, der große Teil des jüdischen Volkes, dass über diesen Teil Blindheit gekommen ist, für eine Zeit lang. Und dass diese Zeit der Blindheit Israels, dass das die große Chance ist für die Heidenvölker, um das Heil in Christus zu ergreifen. Und das wird uns hier mit dieser Geschichte gewissermaßen beispielhaft verdeutlicht. Und wir sehen auch durch die Apostelgeschichte hindurch immer wieder, wie Juden versuchten, die Heiden zu hindern, das Evangelium annehmen zu können. Wir finden das auch wieder in unserem gleichen Kapitel, nicht wahr? Nach dieser Predigt in der Synagoge. Kapitel 13, Vers 45. Also die Juden sehen, wie da viele Nichtjuden auch in die Synagoge kommen, um das Evangelium zu hören. Wer liest Vers 45?
Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd.
Jawohl. Und das zieht sich hindurch durch die ganze Apostelgeschichte. Aber Gott wirkt so, dass also unter den Heiden das Licht aufleuchtet, während über den großen Teil des jüdischen Volkes Finsternis gekommen ist. Wir wollen das aufhängen an ein paar wenigen Versen aus Römer 9 bis 11. Beziehungsweise speziell Kapitel 11. Vers 15. Ist jemand, bitte? Römer 11, Vers 15.
Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten?
Jawohl, es geht also um den ersten Teil, dass die Zuseitestellung von Israel, das hat beigetragen zur Versöhnung der Welt. Noch deutlicher in Vers 11, lies mal dort.
Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden.
Jawohl, durch ihren Fall ist den Nationen, also den Nichtjuden, das Heil eröffnet worden. Und dann Kapitel 11, Vers 25.
Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht.
Jawohl, also es ist da dieses Geheimnis. Israel zum Teil, das bedeutet zum großen Teil, verstockt, aber nicht für immer, sondern bis die Vollzahl der Nationen, das heißt eine von Gott festgesetzte Zahl aus den nichtjüdischen Völkern, bis sie zum Glauben gekommen ist und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und das sehen wir hier am Anfang der ersten Heiden-Weltmission von Paulus, eben anhand dieser Geschichte. Der Jude versucht, den Heiden abwendig zu machen, es gelingt ihm nicht, über ihn kommt Dunkelheit eine Zeit lang und der Heide kommt zum Glauben und staunt über die Lehre des Herrn. Vielleicht noch etwas, wir können ja nicht auf alle Details eingehen, aber wir haben hier Vers 9, Paulus erfüllt mit Heiligem Geiste. Steht das in allen Übersetzungen so übersetzt? Oder ein bisschen anders, je nach Übersetzung? Wo heißt es anders? Also, 13, Vers 9. Wie heißt es in der revidierten Elberfelder?
Mit Heiligem Geist erfüllt.
Ja. Niemand eine andere Version. Erstaunlich, dass das... Hat niemand einen Luther oder sonst etwas?
Steht voll im Heiligen Geist.
Ah. Stimmt alles nicht. ein kleines Detail. Es müsste heißen, Paulus aber wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Nicht als ein, oder wenn man sagt, Paulus erfüllt mit Heiligem Geist, das meint ein Zustand, nicht? Aber der griechische Ausdruck ist eben gerade nicht das, sondern ist ein Aorist. Das heißt, da punktuell kam er zur Erfüllung mit Heiligem Geist. An diesem speziellen Punkt. Also man müsste sagen, Saulus aber, der auch Paulus heißt, wurde erfüllt mit Heiligem Geist und blickte unverwandt auf ihn und sprach. Also keine Übersetzung so? Nee. Niemand? Ja, gut.
Zeit, dass deine rauskommt.
Wie?
Zeit, dass deine kommt.
Ach so, na, es gibt schon solche, die das drin haben. Also, das Wichtige ist nämlich der Punkt. Was ist das erfüllt sein oder erfüllt werden mit Heiligem Geist? Ist das etwas Einmaliges oder ist das etwas, das sich immer wieder neu geschieht. Denken wir an die Stelle Epheser 5, Vers 18.
Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt. Redet zueinander.
Jawohl. Jetzt, im Griechischen gibt es zwei Befehlsformen. Man sagt die Befehlsform des Präsens und die Befehlsform des des Aorist. Aber das sind eigentlich verfängliche Ausdrücke. Das eine meint, der Befehlsform Präsenz meint ein Befehl, etwas immer wieder neu zu tun. Und Aorist meint wesentlich einfach den Aufruf zu einer bestimmten Handlung. Jetzt, was meint ihr, welche Form ist hier gebraucht?
Immer wieder erfüllt werden, wie immer das heißt, grammatikalisch.
Ja, ja. Also das, immer wieder, werden immer wieder neu erfüllt. Ja, ja, ja. Epheser 5, Vers 18. Sondern werdet, ich habe noch eine ältere Elberfelder Ausgabe, und da heißt es noch, sondern seid mit dem Geist erfüllt. Merkt man, es wäre einfach, seid in diesem Zustand. Und dann hat man, jemand hat eine spätere alte Elberfelder gelesen, dort heißt es schon, und sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Hast du so, Bruno? Werdet. Hast du gesagt? Eben, werdet. Du hast auch eine alte Elberfelder, ich habe noch ältere als du. Also man lernt dauernd dazu. Ist normal. Es gibt keine perfekte Bibelübersetzung. Wenn man mal begonnen hat, Bibelübersetzungsarbeit zu machen, merkt man, wie jedes Werk ein Jahr später denkt man, man hätte es noch besser machen können. Also das ist menschliche Beschränkung. Aber also die Bedeutung ist hier, werdet immer wieder neu erfüllt. Und das bedeutet also, für jede neue Aufgabe, die Gott uns gibt, will er uns auch mit seinem Geist speziell ausrüsten. Und das geschieht dann ganz speziell in dem Moment, wo wir an die Aufgabe gehen müssen. Also hier, was ist die Aufgabe in Epheser 5? Was ist da die Aufgabe? Der Dienst.
Also Gott loben und den Nächsten erbauen.
Wodurch?
Durch Lobleder und...
Ja, haben wir schon wirklich schon daran gedacht beim Singen, ob wir jetzt erfüllt sind vom Heiligen Geist und dass wir eine Botschaft weitergeben damit. Also, singen ist etwas ganz Besonderes, ist nicht einfach irgendeine Tätigkeit, sondern das schließt ganz dem an, was wir im Alten Testament haben. In 1. Chroniker 25 liest man doch von Leviten, die weissagten mit der Zimbel, mit Musikinstrumenten. Also ihr Singen, das war ganz bewusst ein Weitergeben in der Kraft des Geistes. Und in diesem Sinn sollten wir auch singen. Viel bewusster. Wenn wir miteinander singen, uns bewusst sein, wenn wir ein Lied zur Ermunterung singen, dass wir einen prophetischen Dienst tun, dem der neben uns sitzt. Ja, man singt ja ganz anders, wenn man das so ansieht. Und eben auch, wenn wir uns an Gott richten, damit eben beten durch Gesang, da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und so sollen wir immer wieder neu erfüllt werden. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Ausdruck. In der Elberfelder ist das übersetzt jeweils voll Heiligen Geistes. Nicht erfüllt werden mit Heiligen Geist, sondern voll Heiligen Geistes sein. Und das meint einen Zustand. Das ist also im Griechischen ein anderer Ausdruck. Ein Beispiel, Apostelgeschichte 11, Vers 24. Wer liest? Über Barnabas?
Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glauben.
Jawohl. Also das meint nun nicht, er wurde jetzt plötzlich voll Heiligen Geistes, sondern es bezeichnet, dieser Mann war dauernd in seinem Leben dadurch geprägt, dass er unter der Führung, unter der Leitung des Geistes Gottes stand. Das meint voll Heiligen Geistes. Und wenn es heißt eben, jemand wird erfüllt oder wir sollen erfüllt werden, immer wieder neu vom Heiligen Geist, dann geht es um eine konkrete Aufgabe, die es zu bestreiten gilt. Also hier bei Paulus, in dem Moment, wo er dann in die Situation kam, bekam er auch die Kraft in dieser Auseinandersetzung mit diesem Magier. Das war nicht irgendeine Auseinandersetzung. Ist bisher noch eine Frage oder eine Ergänzung?
Ja, heißt es von Barnabas später auch nochmal, dass er erfüllt wurde mit Heiligem Geist, oder war er ständig voll, so dass er sowas nicht braucht?
Nein, das darf man nicht gegenüberstellen. Also eigentlich sollte jeder Erlöste wie Barnabas ein guter Mann oder eine gute Frau sein, voll Heiligen Geistes. Das heißt, dass wir dauernd und unter Kontrolle und der Führung des Heiligen Geistes sind. Der Heilige Geist ist übrigens ein Geist der Selbstbeherrschung. Heißt es bei der Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung. Und also, sobald der Mensch die Kontrolle über sich selber verliert, dann ist das gerade wieder der Beweis, dass er nicht voll Heiligen Geistes ist. Aufgepasst, ja?
Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja?
Stephanus, finden wir die umgekehrte Reihenfolge? Stephanus heißt es voll Glauben und Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 11 heißt es voll Heiligen Geistes und Glauben. Kann man da etwas zu sagen?
Ja, das ist manchmal so, dass das Erstgenannte besonders betont ist in einem Satz, oder auch das Letztgenannte. Da muss man von Fall zu Fall schauen. Aber bei Barnabas sind es drei Dinge. Er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes, und das Letztgenannte ist dann und Glaubens. Da liegt sicher da eine besondere Betonung. Warum? Weil es hier ging um diese neue Versammlung von Heidenchristen, wo man in Jerusalem Angst hatte, das könnte Probleme geben. Aber es war ein Mann, der war geprägt durch Glauben, der hatte Vertrauen, dass der Herr eben auch bei dieser Versammlung zum Ziel kommt. Also das ist jeweils dann eine Akzentfrage, wo jetzt die Wichtigkeit steht. Und im Fall von Stephanus liegt der Akzent sicher nicht auf Glauben, sondern auf dem Heiligen Geist, weil dort die Weisheit durch den Geist so in den Vordergrund gestellt wurde, dass niemand dieser Weisheit widerstehen konnte. Aber hier bei Barnabas steht das Vertrauen im Vordergrund. Ja, Reinhold?
Wenn jemand voll Heiligen Geistes ist, ist es doch gar nicht möglich, dass er dann nicht eben fromm ist. Dass er nicht ein frommer Mann oder eine fromme Frau ist.
Ja, sicher, natürlich.
Das gehört doch eigentlich zusammen dann. Ne?
Ja, und der Glaube gehört auch dazu, gehört nicht? Auch dazu. Aber ja. Es ist doch so, von Mensch zu Mensch unterscheidet sich das doch. Da können also, sagen wir, nehmen wir jetzt 10 Brüder oder 10 Schwestern. Alle sind voll Heiligen Geistes. Aber wir sehen, die eine ist besonders geprägt, die eine Person von Glauben. Die andere besonders von Weisheit. Eine andere besonders von Hingabe. Und so weiter. Also, im einzelnen Menschen äußert sich das nicht irgendwie alles im Gleichmaß, sondern bei jedem treten ganz besondere Aspekte in den Vordergrund.
Und das habe ich ja schon gesagt, Vertrauen und Glauben.
Ja.
Nicht der rettende Glaube.
Nein, natürlich nicht. Aber eben, ich meine, dass bei Stephanus lag die Weisheit besonders im Vordergrund in dieser Geschichte. Hier das Vertrauen, das Barnabas hatte in Kapitel 11. Reinhold? Ja, Reinhold?
Ich denke, dass das sehr wichtig ist für uns, eben voll Heiligen Geistes zu sein. Entweder ich stehe dann in Römer 7 oder wenn ich voll Heiligen Geistes bin, in Römer 8. Und da ist doch ein großer Unterschied.
Jawohl. Das ist der Punkt. Aber jetzt noch die Frage, die kam vorher. Die Ausdrücke voll Heiligen Geistes und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die darf man nicht gegeneinander ausspielen. Jeder Erlöste sollte voll Heiligen Geistes sein. Also ein Zustand unter der Führung des Geistes. Des Geistes der Selbstbeherrschung. Aber dann für jede besondere Aufgabe, die der Herr uns gibt, gibt der Heilige Geist uns im Moment besondere Kraft, und das heißt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.
Person, wo man beide Ausdrücke findet?
Nebeneinander, nein.
Oder an verschiedenen Stellen jetzt. Und an einer Stelle heißt, er war voll Heiligen Geist und an der anderen Stelle wurde er erfüllt mit Heiligen Geist.
Nein, weil die Ausdrücke kommen auch nicht, gar nicht so oft vor. Das ist das Problem. Also was man jetzt sagen könnte, man hat genügend Beispiele, wo der Ausdruck vorkommt, kann jetzt zeigen, anhand einer Person. Aber das Deutliche ist, wir finden verschiedene Male dies als Zustand beschreiben, voll Heiligen Geistes. Und dann finden wir eben, wie Epheser 5, wie Apostelgeschichte 13, dieses plötzliche Erfülltwerden, gerade in Verbindung mit einem Dienst. Ja?
Um das auch zu verstehen, werdet erfüllt nicht nur immer wieder, sondern immer mehr mit Heiligen Geist. Also das war ja, in dem auch das da Wachstum.
Nein, es ist der Durativ drückt nicht das Steigernde aus, sondern einfach das immer wiederkommende. Diese Zeitform drückt also nicht die Steigerung aus, sondern die Wellenbewegung immer wieder neu. Ja, noch was?
Jeder Gläubige, jeder aus dem Geiste Geborene ist ja, in dem wohnt der Heilige Geist.
Jawohl.
Aber wenn man weltlich dann lebt, dann ist man nicht voll Heiligen Geist, oder?
Ja, das ist natürlich nochmal ein Punkt, klar. Der Heilige Geist, also das Wohnen des Heiligen Geistes, voll Heiligen Geistes sein und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, das sind drei verschiedene Dinge. Also ich wiederhole, jeder Erlöste hat den Geist Gottes. Denn Römer 8 sagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also um zu Christus zu gehören, braucht es die Innewohnung des Heiligen Geistes heute. Und dann sollte der Erlöste, wenn er dem Herrn wirklich von Herzen nachfolgt, dann ist er ein Gläubiger voll Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist frei wirken kann. Und dann möchte aber der Herr uns immer wieder neue Aufgaben geben und dazu gibt er uns im Moment immer wieder neu die Kraft. Gut.
Ich habe noch eine Frage zur Namensgebung von Paulus.
Zur?
Namensgebung.
Ach so, ja.
Also in Vers 2, wir haben das Saulus genannt.
Jawohl.
Dann im Abschnitt, wo wir sind, Vers 9, Saulus, der auch Paulus heißt.
Jawohl.
Dann in Vers 13 heißt er Paulus. Hat das irgendwie damit zu tun, mit seiner Aussendung, eben mit dem Antritt seiner Missionsreise? Oder wie?
Also Saulus,
das muss irgendeine Absicht dabei sein, dass das schon so erwähnt ist. Oder?
Hier kommt der Wechsel und dann heißt er immer Paulus.
Ja, genau, Folge. Ja.
Jawohl. Also das hat schon seine besondere Bedeutung. Die Eltern haben dem Kindlein den Namen Saulus gegeben. Hebräisch Shaul. Das bedeutet auf Deutsch, was heißt Shaul? Nein?
Der
Gefragte, der Begehrte. Shaal heißt fragen, bitten. Und das ist natürlich in Anspielung an den großen Shaul, Saul im Alten Testament, der König Saul, denn der war ja aus dem gleichen Stamm. Auch Benjamin. Wie die Eltern von Saulus. Also sie dachten an diesen großen Mann und sie hatten auch Pläne mit ihrem Kind. Sie haben ihn später ja dann auch von der Türkei aus nach Jerusalem geschickt, zu einem der besten Lehrer, Gamaliel. Nicht? Die hatten also klare Karriereabsichten schon in früher Zeit mit dem Kleinen. Und darum gaben sie ihm eben den Namen Shaul. Saulus, der Begehrte, der Gefragte. Und Saul war ja ein ganz großer Mann. Ein Kopf größer als alle anderen. Und das Volk...
Der erste Saul? Oder der Paulus?
Der Saul, der König Saul war ein Mann, ein Kopf größer als das ganze Volk. Und das war also das Ideal ein bisschen, das die Eltern vor sich sahen. Und man denkt daran, im Buch der Richter heißt es, es gab keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. So ab und zu gab Gott die Richter... Und die führten, wenn das Volk wieder in Schlamassel kam, in die Probleme, die führten sie wieder heraus. Und dann kommt nach dem Buch der Richter das Buch Samuel. Und die Leute haben sich gut überlegt, was wir brauchten, ist jemand, der permanent an der Herrschaft ist. Dann kommen wir gar nicht mehr ins Problem hinein. Und das muss eben ein ganz großartiger Mann sein, der größer ist als unsere Probleme. Eben, das war der gefragte Saul, den man forderte, den man erbat. Und das war ein Mann mit einem Kopf größer als alle. Und das führt dann im ersten Buch Samuel zu dem kritischen Höhepunkt, Kapitel 16. Und da wird gezeigt, ja, das funktioniert, das Prinzip. Man muss einfach einen guten Mann an der Spitze haben, der größer ist als die Probleme. Aber es geht nur so lang, als die Probleme nicht noch größer werden als der Mann. Da kommt nämlich Goliath. Ein Mann, der über 3 Meter groß war. Und Saul war am Ende. Also es geht wirklich, das ist der Zielpunkt im ersten Buch Samuel, uns zu zeigen, das bringt nichts. Also dieser große Mann, das war das Vorbild für im Blick auf Saulus. Und jetzt hat Saulus einen totalen Zusammenbruch erlebt, ist klein geworden vor Gott und darum hat er sich selber den Namen Paulus zugelegt. Als Paulus ist ein lateinischer Name, aber gibt ein schönes Wortspiel zu dem hebräischen Namen Saul mit römischer Endung, Saulus. Paulus, Saulus. Also der Gefragte, der Kleine. Paulus hat also bewusst eine niedrige Stellung eingenommen und er sagt in Epheser 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu evangelisieren. Mir, dem Allergeringsten. Das ist seine eigene Demut, die also in diesem Namen zum Vorschein kommt. Und Weltmission braucht Leute, die demütig sind. Das können wir daraus lernen.
Hat er sich den Namen selber gegeben?
Ja, das wird nicht ausdrücklich gesagt. Plötzlich wird er so, der auch so heißt, aber offensichtlich scheint das schon von ihm ausgekommen zu sein, weil in seinen Briefen spielt er immer wieder deutlich auf das an. Ich bin der Allergeringste. Oder auch in 1. Timotheus 1 wieder. Oder 1. Korinther 15 sagt er, ich bin nicht mal wert, ein Apostel genannt zu werden. Ich habe zwar viel mehr gearbeitet als alle anderen. Aber was ich seine Niedrigkeit bewusst von sich aus, und das wäre ein Hinweis. Mit Sicherheit kann man es nicht sagen, aber es scheint, dass das von ihm ausgekommen ist. So, noch was? Wir kommen jetzt zu der Predigt in Antiochien. Wir kommen nächstes Mal auf Markus zurück, in Verbindung mit der Trennung dann. Aber jetzt noch Antiochien. Hier wieder, Lukas erzählt dieses Ereignis ausführlich, aber was in anderen Synagogen geschehen ist, hat er gar nicht berichtet, wie wir in Vers 5 gesehen haben. Also diese Predigt hat eine ganz besondere Bedeutung in Verbindung mit unserem Abschnitt. Und Paulus bekam also hier die Gelegenheit, das große Heil Gottes in der Synagoge zu verkündigen. Und wie reagiert schlussendlich das orthodoxe Judentum? Wie? Ja, mit massivem Widerstand. Warum haben die massiv Widerstand geleistet? Was hat sie gestört?
Da kam viel mehr.
Ja, das ist ja interessant. Ist doch toll, wenn so viele kommen.
Ja, aber das war ja nicht so toll, weil die zu jemand anders kamen, nicht zu ihm.
Ja, aber die kommen ja sogar in die Synagoge.
Ja, aber die hören ja nicht zu, was sie sagen, sondern das, was der Paulus sagt.
Ja, der Paulus ist ja auch ein Jude.
Aber der sagt ja was anderes, als Sie vorher erzählt haben.
Ja, aber es gibt ja sowieso unter den Rabbinen, gab es ja immer so viele Ansichten. Man sagt, in einem Raum sind 10 Juden, da gibt es 20 Meinungen. Du bist am Ball. Nein, ich meine, Proselytismus damals im Judentum war ja sehr verbreitet. Auch die Pharisäer haben sich darum abgemüht, Nicht-Juden hineinzuholen. Aber wohin zu holen?
Unter das Gesetz.
Ins Judentum, genau. Und das hat Paulus nicht getan. Er hat also auch schon hier in dieser Predigt verkündet, dass man durch das Gesetz... Schauen wir Vers 39, lies mal. Amen.
Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt.
Aha, ohne Tora, ohne Gesetz geht's. Und das ist der springende Punkt. Also das war der Punkt, wo die Synagoge nicht mitmachen konnte. Und das Traurige ist, also hier finden wir eine Synagoge voller Juden, die darauf aus waren, moralisch zu leben. Und so Gott zu gefallen. Aber was die, und sie haben das Ziel nicht erreicht, aber was sie nicht akzeptieren konnten, ist, dass jemand das Ziel erreicht, ohne die eigene Anstrengung nach dem Gesetz zu leben. Und dieses Problem, das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag. Wenn man heute das Heil verkündet als hundertprozentige Gnade, bedingungslose Gnade, da kriegt man Probleme. Sagen wir, ja, aber das hängt doch noch von der Treue ab, des Erlösten, ob er schlussendlich gerettet wird oder nicht. Also das steckt so tief, nicht nur im jüdischen Herzen, sondern überhaupt im menschlichen Herzen, man möchte auch noch etwas beitragen. Und hier verkündet also Paulus das Heil ganz unabhängig von Werken und von menschlichem Beitrag. Und das macht die verrückt. Und jetzt seine Predigt, da hat man den Eindruck, ja, er macht eine Zusammenfassung vom Alten Testament, nicht? So, Überblick. Warum eigentlich? Also hätte doch eigentlich gerade beginnen können mit Vers 23. Aus dessen Samen hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesum gebracht. Warum, wer kann jetzt einen Satz sagen, warum erzählt er alles ab dem Auszug aus Ägypten?
Gestanden hat.
Weil aus dem Gesetz die Gnade gekommen ist.
Ja, aber warum im Detail? Er erzählt da die Wüstenwanderungsgeschichte, erzählt die von den Richtern, er erzählt von Saul. Und warum? Warum?
Um immer wieder die Erfolglosigkeit des Gesetzes darzustellen.
Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Das kann man aus diesen einzelnen Punkten sehen.
Und er zeigt doch in diesen Geschichten, wie Gott immer wieder gerettet hat. Er hat Israel errettet aus Ägypten. Und wie geschieht das? Wie geschah das? Ohne Gesetz? War einfach Gottes souveränes Handeln. Und später in der Richterzeit, die Richter werden ja im Buch der Richter genannt, das waren Retter. Der Ausdruck Retter wird ihnen beigelegt. Die haben das Volk immer wieder gerettet, aber wann? Nicht, weil sie das Gesetz so gut beobachtet hatten, sondern gerade, weil sie es nicht beobachtet hatten. Und dann sieht man auch die große Katastrophenzeit mit Saul. Und dann schickt Gott in seiner Gnade David, um das Volk aus der Not herauszuführen zum Sieg. Und das war nicht, weil das Volk irgendwie gut das Gesetz gehalten hat, sonst war eben reine Gnade. Also er zeigt alttestamentliche Geschichten und zeigt auch, die ganze Heilsgeschichte ist das Prinzip dasselbe. Und darum, ich erzähle euch nicht plötzlich eine neue Lehre. Was ich euch bringe, ist die alte Lehre, sagt Paulus in der Synagoge. Wenn wir mal Punkt für Punkt hindurchgehen, Vers 17, beginnt er womit?
Mit der Erwählung.
Jawohl. Und wie geschah die Erwählung der Erzväter?
Hat sich ihnen direkt geoffenbart, direkt zu ihnen gesprochen.
Jawohl. Und sie waren reine Heiden. Heiden. Ohne Kenntnis, ohne Verbindung zu dem wahren Gott. Und in reiner Gnade führte er Abraham schon aus Ur in Chaldea. Dann haben wir Israel in Ägypten. Und was macht Gott? Vers 17.
Er erhöhte sie.
Das heißt auf gut Deutsch heute?
Er hob sie herauf.
Er befreite sie aus Ägypten. Und das geschah auch ohne Gesetz, ohne Anstrengung von Seiten des Volkes. Es war reine Gnade. Dann haben wir die Wüstenwanderung, Vers 18. Was tat Gott?
Pflege.
Er pflegte das Volk und das Volk war gerade gekennzeichnet dadurch in der Wüstenwanderung.
Schmoren.
Dass sie dauernd rebellierten, genau. Also nicht, weil sie irgendwie so treu am Gesetz hingen, sondern es war rein die Gnade Gottes, die in allen Nöten und Schwierigkeiten der Wüstenwanderung immer wieder herausrettete. Dann haben wir Vers 19.
Er führt sie in das Land und vertilgt vor ihren Augen die ganzen Feinde.
Jawohl. Und jetzt lesen wir einen Vers aus 5. Mose 9 dazu. Fünfte Mose 9, Vers 4. Liest du gerade?
Sprich nicht in deinem Herzen, wenn Jehova, dein Gott, sie vor dir ausstößt. Um meiner Gerechtigkeit willen hat Jehova mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn um der Gesetzlosigkeit dieser Nation willen treibt Jehova sie vor dir aus.
Noch Vers 5a.
Nicht um deiner Gerechtigkeit und der Geradheit deines Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen.
Jawohl. Also der Vers sagt ganz klar, das war reine Gnade Gottes, dass sie in das Land kamen. Das war also nicht die Treue zum Gesetz. Und dann haben wir die Vers 20, die Zeit der Richter, bis auf Samuel. Und da regte Gott das Volk in immer wieder neuen, schwierigen Situationen heraus, aber aufgrund von reiner Gnade. Und dann kommt Saul, und da haben wir ja schon gesehen, das war schlussendlich eine Katastrophe, denn der war selber ratlos als ein Mann, das Problem noch größer war als er selber. Und wer kam dann und rettete Israel? Das war eben David. Der von Gott gewählte, nicht vom Volk gewählt, sondern von Gott gewählte. Und da knüpft Saulus an und nun.
Aber jetzt, Entschuldigung, ja? Ich würde jetzt sagen, dass Saul trotzdem was mit Gesetz zu tun hat. Gibt es nicht in Mose eine Stelle, dass wenn man einen König haben will, das nicht positiv ist? Das hat doch schon, war das schon so festgelegt.
Nein, es gibt das Königsgesetz in 5. Mose 17. Also Gott hatte schon Vorsorge getragen im Blick auf die Zeit, wo er einen König einsetzen würde. Aber das war noch nicht die Zeit. Und das Volk hatte auch vorzeitig aus falschen Überlegungen einen König gefordert. Das wäre im Plan Gottes, wäre das Königtum gekommen. Aber Gott hat es zugelassen, dass sie vorzeitig das erbaten. Und das führte in eine Katastrophe. Nur der von Gott gegebene König kann das Volk wirklich zum Segen führen. Und darum setzt eben hier dann Paulus an. Und der Nachkomme von David, Jesus, ist jetzt gekommen für Israel als Erretter. Und warum macht er die Verbindung? Er spricht von Saul, er spricht von David und jetzt spricht er von seinem Sohn Jesus als Erretter. Also auch das hat eine Bedeutung. Wie hat Saul sich gegenüber dem Retter David verhalten? Er hat ihn verfolgt. Und bis ins Ausland gejagt. Und damit zeigt er, auch das ist alttestamentlich immer wieder zu finden, dass der von Gott gesandte Retter vom Volk Israel abgelehnt wurde. Also im Prinzip will man das durch die ganze Bibel hindurch. Gott rettet nicht aufgrund von guten Werken, sondern aufgrund von Gnade. Und immer wieder ist es zu sehen, wenn Gott seinen Retter schickt, wird er von der Masse seines Volkes abgelehnt. Also wenn man denkt, wie Paulus gepredigt hat, man musste also gut die Ohren spitzen und sich dabei etwas mitdenken. Er erklärt nicht alles. sagt nicht das. Übrigens, jetzt erzähle ich noch die Geschichte von Saul, weil ich das und das sagen möchte. Die mussten selber drauf kommen. Was wir vielleicht da sehen, ist, biblische Wortverkündigung fordert eigentlich zum Mitdenken und sollte nicht irgendwie so Passivität Raum geben, wo man einfach so gut zuhören kann. Am Schluss kann man sagen, war eigentlich wunderbar, oder? Aber es ist nach der Predigt genau gleich wie vorher. Nein, sondern man muss aktiv mitgehen und sich fragen, ja, was bedeutet das für mich? Was hat das für mich zu sagen? Diese Beispiele. Und so sehen wir, Paulus hat nicht irgend einfach ein bisschen Altes Testament nacherzählt, sondern ganz bewusst ausgewählt, um seine Schlussfolgerung zu illustrieren. Und also der Schlusspunkt ist, man wird gerettet allein, gerechtfertigt allein durch Glauben. Und offensichtlich hat Paulus in der Wortverkündigung in der Synagoge die Leute auch angeschaut. Das ist nämlich auch noch wichtig. Man kann nämlich einfach so vor sich hin predigen, oder? Aber es ist doch wichtig, dass der Augenkontakt da ist. Weil mich überrascht, liest noch jemand nochmals Verse 39 und 40.
Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist.
Ja, noch Vers 41.
Seht ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt.
Jawohl.
Aber guck, 1, Vers 5.
Ja, bis hierher. Also, wenn man mich fragt, Vers 39, das wäre ein schöner Abschlusssatz gewesen für eine Wortverkündigung in der Synagoge, ja? Wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt? Aber jetzt hat er herumgeschaut, offensichtlich, und hat diese grimmigen Augen gesehen. Und die brauchen eine Antwort. Und darum noch dieses kurze Abschlusswort, eine Bombe. Das war eine Bombe in der Synagoge. Also jetzt passt auf, dass nicht das geschieht, was in Habakuk 1, Vers 5 steht. Und diese Stelle kündigt ja was an? Was soll geschehen in dieser Generation? Habakuk 1, Vers 5.
Genau das Gleiche.
Ja, schon, aber ich meine, was geschah damals in der Generation von Habakuk? Was war das für ein Ereignis? Ja, die Invasion der Babylonier und der Untergang des Staates Israel. Und jetzt sagt Paulus, also passt auf, dass nicht das Gleiche nochmals geschieht. Dass in eurer Generation der Untergang des Staates Israel kommt. Und das hängt davon ab, ob ihr diese Botschaft vom Retter annimmt oder nicht. Man hat damals die Retterbotschaft von Habakuk. War für nichts. Und in seiner Generation kam der Untergang des Staates Israel. Und man hat die Botschaft von Paulus nicht angenommen. Und in dieser Generation kam... Ja. Also wir sind ja hier etwa im Jahr 45, 46... Und im Jahr 70, das wären also wie viele Jahre noch? Ja, 25 Jahre später kam der Untergang des Staates Israel. Also ganz, ganz, ganz massiv und deutlich prophetisch. Aber er hat also gezeigt, das Prinzip des Heils ohne Werke, durch Glauben allein und dann aber auch die Konsequenz, wenn dieses Heil abgelehnt wird, das würde der Untergang bringen. Ist bisher noch eine Bemerkung oder eine Frage?
Andreas wollte vorhin noch was sagen. Ist der Fischer gekommen?
Nee, das ist schon lange.
Ja. Noch etwas? Wir haben jetzt heute keine Pause gemacht, weil wir die Zeit nachgeholt haben. So.
Vielleicht noch eine Frage.
Ja.
Aber ich. Okay, ich passe mal. In Vers 20 und 21 wird gesagt, dass Gott Richter gab und dass Gott Saul gab. Man würde eigentlich erwarten, dass es jetzt noch einmal da steht und er gab ihnen David zum König. Aber dann wird der Ausdruck erweckt gebraucht. Kann es sein, dass in den eigentlichen Heilsplan Gottes die Richterzeit nicht ursprünglich eingebaut war, dass deswegen diese beiden Begriffe gab bei Saul, ist es ja deutlich, weil der Wunschkönig nach dem Herzen des Volkes ist, während der Ausdruck erweckt hier bei David deutlich macht, dass es das ist, was Mose eben oder was Gott schon durch Mose in 5. Mose 17 auch deutlich gemacht hat, dass es ein nach seinem Herzen dass also nach seinem Herzen ein Königtum kommen würde.
Ja, ich meine, man kann ja sagen, in Verbindung mit den Richtern, die Richter wären ja nicht nötig gewesen, wenn das Volk nicht abgefallen war. Also die Richter kamen erst dann, wenn das Volk abgefallen war und oftmals verschiedentlich erst dann, wenn das Volk zu Gott schrie. Also im Prinzip war das ja nicht unbedingt nötig, wenn das Volk treu gewesen wäre. Hingegen David, das war natürlich in Gottes Plan. Aber man muss dieses Gab nicht unbedingt nur negativ zu verstehen. Jedenfalls wird durch die Erweckung von David ein großer Gegensatz aufgezeigt zu den Richtern und zu Saul. Also dass die Erweckung Davids, dass das etwas ganz Besonderes war im Heilsplan Gottes. Und David war dann auch ein außergewöhnlicher Hinweis auf den Erlöser hin.
Vielleicht noch etwas zu den Versen 17 bis 19. Ich finde es so schön, dass da es anfängt mit Erwählen und es endet mit Erbe. Vielleicht kann man auch, um es einmal ganz praktisch zu machen, sehen, dass hier in diesen Versen das gesamte christliche Leben, so wie Gott uns führen möchte, beschrieben wird. Er hat uns erwählt, das war schon vor aller Zeit, erhöht, er hat uns herausgeführt aus der Welt, er pflegt uns jetzt in unserem Leben und er vertilgt letztlich unsere Feinde. Grundsätzlich hat er es schon am Kreuz getan und schließlich wird er uns in unser Erbteil führen.
Schön. Danke. Wir wollen noch beten zusammen.